Hammer, vielen Dank dir, Pastor Andi. Großartig. Vielen Dank auch für die Einladung. Ist eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ist eine Ehre, euch kennenlernen zu dürfen. Hammer, ich liebe das immer, wenn irgendwelche Leute Gemeinden starten und was Glauben haben für eine Stadt oder für eine Region. Ich weiß gar nicht, hast du mir gesagt, das ist schon die dritte Gemeinde, die du gegründet hast oder die du irgendwie sowas, also das finde ich auf jeden Fall mega. Ich und meine Family und unsere ganze Kirche, wir lieben Kirche. Wir lieben es, Gemeinden zu starten. Wir lieben es, Gemeinden zum Durchbruch zu bringen. Wir lieben das so sehr. Ich predige heute Morgen hier bei euch. Meine Frau predigt später noch in Frankfurt. Wir lieben es einfach, den ganzen Sonntag unterwegs zu sein und zu schauen, Raum dafür zu schaffen, dass Gott kommt und wirkt und Menschenleben verändert. Weil keiner hier kann irgendwelche Leben verändern, außer Jesus selbst. Aber wir können Raum schaffen dafür, dass es passiert. Ich sage gerne noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Lukas, Teil des Pastorenteams von Equippers Rhein-Main. Diene dort unter meinem Pastor, Pastor Tore. Und meine Frau und ich sind verheiratet. Das sollte ich auswendig wissen. Ne? Ich würde sagen, es sind 7 Jahre im Juli. Ich glaube, das stimmt. Und wir haben unsere beiden Kids dabei. Elia, der wird 3 und die Isa ist kurz vor 1. Wir freuen uns mega, hier sein zu dürfen. Wir haben noch Jule dabei von unserer Leadership Academy. Sie ist einer unserer besten jungen Potential-Leiter für die Zukunft. Ist eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Vielleicht noch eine Sache, die mir auf dem Herzen ist. Samuel, ich glaube, da ist eine Berufung auf deinem Leben eines Philippus und eines Andreas. Das sind zwei Jünger und beide haben dafür gesorgt, dass ein anderer Jünger zu Jesus kommt. Andreas, der hat den Philippus, der hat den Nathanael mitgebracht, steht im Johannesevangelium, und der Andreas hat Petrus mitgenommen zu Jesus. Das heißt, sie waren quasi die ersten Kontaktpersonen und durch sie sind andere Leute zu Jesus gekommen. Und ich glaube, da ist eine Berufung auf deinem Leben, andere Menschen zu Jesus zu bringen. Ja, da ist eine Berufung auf deinem Leben zu leiten, weil Menschen sehen an dir eine Veränderung und eine Kraft und du bringst Menschen mit zu Jesus. Und ich glaube, das liegt auf deinem Leben. Da ist eine Salbung, Menschen mitzunehmen. Die Leute, die kennen alle Petrus, so, aber ganz ehrlich, ohne Andreas wäre Petrus gar nicht zu Jesus gekommen. Ja, und ich glaube, da ist eine Power in deinem Leben. Da ist ein doppeltes. Du bist der Erstgeborene der Familie. Früher, tut mir leid, ist leider nicht mehr so. Früher im Alten Testament hat man doppeltes Erbe bekommen. Ich weiß nicht, wie deine Eltern das managen werden, aber ist alter Bund. Also eigentlich nicht mehr so das Ding. Aber da ist ein doppelter Segen auf deinem Leben, um andere Menschen mitzunehmen, um ein Feuer zu entzünden, und damit segne ich dich. Ganz schön viel Einleitung. Ich weiß gar nicht, wollte ich noch irgendwas sagen? Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein, und freue mich, euch das Wort Gottes bringen zu dürfen. Und ich würde sagen, damit legen wir mal los mit der Predigt, und ich denke, wir werden eine Menge Spaß zusammen haben. Das ist gar nicht so das erste Ziel. Das erste Ziel ist, dass Jesus wirkt. Und dann nebenbei haben wir vielleicht noch ein bisschen Spaß. Das wäre super. Ich will heute sprechen über etwas, was ich Feuersituationen in unserem Leben nenne. Wir alle sind ab und zu in Feuersituationen. Und ich fange erstmal an mit einer eigenen Geschichte, mit einer eigenen Story. Und manchmal geht es mir so, vielleicht kennst du so stressige Tage. Tage, die voll sind, vielleicht ist es ein Arbeitstag, vielleicht ist es irgendwie ein Tag, der vollgepackt ist mit Aufgaben, mit Terminen, mit komplizierten Gesprächen vielleicht. Und oft ist bei mir so der Freitag so ein Tag, weil da ganz viele Meetings bei uns sind. Außerdem ist auch die ganze Woche steckt einem dann in den Knochen so. Und bei mir ist freitags manchmal so, ich komme nach Hause nach irgendeinem Meeting-Marathon, bin irgendwie froh, oh, ich habe es geschafft. So, irgendwie, das ist rum, jetzt ist Samstag, jetzt ist frei. Ich komme nach Hause und dann fällt mir ein, zu Hause, die kleine Tochter ist krank. Irgendwie bestimmt war zu Hause auch eine Menge Party. Unsere zwei Kids sind beide noch nicht im Kindergarten. Heißt, meine Frau managt das zu Hause allein, 2 kleine Kinder. Ist manchmal ganz schön anstrengend. Und manchmal komme ich Freitagabends nach Hause und ich merke so, meine Frau musste das alles alleine managen. Und die Kinder, die waren wieder so drauf, wie sie drauf sind. Und irgendwie, ich komme nach Hause und alles liegt erstmal rum. Und ich denke, okay, das mit dem Couch auf die Couch legen nach so einem Arbeitstag, das war, als man noch keine Kinder hatte. Das war eine schöne, immer im Nachhinein merkt man immer, wie schön das Leben vorher war. Ne? Und dann denkt man, man denkt sich immer, oh, hoffentlich haben wir bald Kinder, hoffentlich habe ich bald einen Abschluss, hoffentlich heirate ich bald. Dann steckst du drin und denkst dir, oh, ich will wieder zurück, ne? Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los hier. Und noch Essen gemacht und sowas. Und dann sitzen alle Kinder da und unser Großer ist immer noch gut drauf und wirft dann einmal aus Versehen irgendwie die Milch um so und alles tropft auf das Polster runter und du denkst dir, super, jetzt kann ich das auch noch sauber machen. Kennt das irgendjemand, solche Stories? Ja, alles klar, ihr seid bei mir. Und dann kommt so ein Moment, wo ich so merke in mir, oh, jetzt ist es leicht drüber von meinem ich kann es noch ertragen Level. Und so ein heiliger Pastorenvater würde jetzt wahrscheinlich sagen, hey, kein Problem, es war keine Absicht, wir räumen das zusammen auf. Aber manchmal passiert es dann doch, dass ich sage, pass doch auf. Und dann fängt mein Sohn an zu weinen und ich denke mir, ah, das war jetzt wahrscheinlich nicht die richtige Anrede so. Aber vielleicht kennst du so Feuersituationen, vielleicht wo du unter Stress stehst und merkst so, oh, da hätte ich jetzt irgendwie Christusmäßiger reagieren können, wenn wir es mal so biblisch ausdrücken. Irgendwie hätte ich hier ein bisschen nett, das war jetzt nicht gerade die Frucht des Geistes, das war eher so, ja, die Leute sagen immer, ich war nicht ich selbst. Ich glaube doch, du warst du selbst. Die Bibel sagt, wir sind böse in unserem Innern. Eigentlich ist genau das, was wir selbst sind. Und deshalb brauchen wir Rettung. Aber okay, steigen wir noch nicht ganz in die Predigt ein. Du kennst so Situationen, wo du irgendwie am Limit bist. Manchmal ist es vielleicht eine Stresssituation. Manchmal ist das Limit aber auch vielleicht so eine Langeweile-Situation. Es gibt so ein Buch von einem Pastor, das heißt, wer bist du, wenn niemand schaut? Und manchmal merken wir, dass so wirklich rauskommt, was in uns drin ist, wenn wir allein sind, wenn wir gelangweilt sind. Und dann kommen schlechte Gedanken in unser Herz rein, dann kommen irgendwie falsches Verhalten in unser Herz rein. So, vielleicht ist das ein Feuermoment. Oder vielleicht machst du dir Sorgen über Dinge, die passieren. Ich merke, wenn ich zu lang entweder Nachrichten schaue oder auf Social Media unterwegs bin oder was weiß ich, dann füllt sich mein Kopf mit einem Haufen Sachen, manchmal mit Sorgen, manchmal mit irgendeinem Vergleichen. Und ich merke so, es hat überhaupt keine gute Frucht für mein Leben. Und bestimmt kennst du solche Situationen oder du kennst Bereiche in deinem Leben, wo du dir denkst, so dieser Bereich, der steckt ehrlich gesagt meistens eher in Brand. So, für manche Leute sind es Finanzen, irgendwie so, oh, das wäre schön, wenn da mal ein bisschen Ruhe reinkommt, da mal ein bisschen Löschwasser in meine Finanzen rein. Vielleicht ist es die Gesundheit, wo man sich manchmal sagt, so, oh, ich hätte gerne, dass hier mal ein Brand gelöscht wird. Oder, keine Ahnung, Familie, Beziehungen. Also wir alle kennen diese Momente. Und ich will heute über solche Situationen sprechen und ich will darüber sprechen, dass das Beste, was dir passieren kann, ist, dass Jesus am Start ist in deinem Feuer. Das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn die Kraft Gottes und wenn die Gnade vom Herrn Jesus Christus durchbricht in den schwierigen Momenten unseres Lebens. Und ich glaube, genau das möchte Gott tun. Und genau das möchte er auch heute tun in diesem Gottesdienst. Und ich möchte gerne sprechen über eine Geschichte in der Bibel von drei Freunden und die sind in einer Feuersituation. Und sie kommen da durch, weil die richtige Person an ihrer Seite ist. Daniel 3, ab Vers 19. Ich lese nicht die ganze Geschichte vor, es dauert voll lang, sondern ich habe sie so gestückelt. Aber da steht Folgendes. Ich lese einfach mal vor. Daniel 3, Vers 19. Da geriet Nebukadnezar, das war der König der damaligen Zeit in Persien, glaube ich. Nee, ist das schon Persien? Ja, müsste Persien sein. In einen solchen Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego, so heißen die drei. Tut mir leid für die Namen, vor allem für mich, weil ich muss immer vorlesen. Aber ihr habt das trainiert, damit das irgendwie gut klappt. Also er gerät in solchen Zorn, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Ofen 7-mal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Also die drei Jungs, sie sollten niederknien vor einer Statue. Sie wollten das nicht machen, weil sie gesagt haben, ich knie nur vor Gott nieder. Und König Nebukadnezar ist ganz besonders wütend darüber und sagt, okay, die Strafe dafür ist, ihr werdet verbrannt. Und dann steht in Vers 22 Folgendes. Weil aber der Befehl des Königs so streng war und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, also nicht die drei Männer, sondern die Soldaten, die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngelten, getötet. Also das ist krass. Also irgendwie, das war so heiß, die kommen nur in die Nähe des Feuers und verbrennen. Und was im Detail dann passiert in der Geschichte, erzähle ich im weiteren Verlauf meiner Predigt. Aber jetzt gehe ich auf Vers 27, das Ende der Geschichte. Und die meisten von euch haben die Geschichte vielleicht sowieso schon mal gehört und kennen sie. Aber am Ende der Geschichte überleben die drei Jungs das. Und es passiert Folgendes. Die Fürsten, Präfekten, Statthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, selbst ihre Kleidung war unversehrt, sie rochen nicht einmal nach Rauch. Meine Predigt heute heißt, manche mögen es heiß. Weil überleg dir, da sind ein paar Soldaten, die kommen nur an den Rand des Feuers und es bringt sie zum Verbrennen. Und da sind drei Jungs, sie sind mitten im Feuer und ihnen wird kein Haar verzehrt. Sie riechen nicht mal nach Rauch. Ich glaube, dass mit Gott an unserer Seite es möglich ist, dass wir im Feuer des Lebens nicht verbrennen. Ich glaube, weißt du, manchmal beten wir, Gott, bitte sorg dafür, dass es kein Feuer gibt in meinem Leben, dass es keine Schwierigkeiten gibt in meinem Leben. Ich glaube, was Gott machen möchte, ist, er möchte etwas Besonderes tun mit uns im Feuer. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf das Feuer? Weil jeder Mensch gerät in irgendwelche Feuer, die kommen in Unvergebenheit rein. Ganze Leben brechen auseinander, weil Menschen nicht fähig sind, mit Schwierigkeiten umzugehen. Aber ich glaube, mit Gott an deiner Seite ist das Feuer nicht dafür da, dich kaputt zu machen, sondern etwas Kraftvolles anderes zu tun in deinem Leben. Und darüber will ich heute sprechen, was Jesus tun möchte mit dir im Feuer. Seid ihr dafür bereit? Na, dann legen wir mal los. Ich habe 4 Punkte mitgebracht und mein erster Punkt heißt, fürchte nicht das Feuer. Fürchte nicht das Feuer. Und ich will ganz an den Anfang von der Geschichte springen und 2 weitere Verse vorlesen. Und da steht Daniel 3, Verse 17 und 18 folgendes. Die drei Jungs sagen zu Nebukadnezar, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Das sind drei Jungs, die fürchten nicht das Feuer. Das sind drei Jungs, die sagen, okay, es liegt nicht in unserer Hand, was passiert, aber wir haben keine Angst vor dem, was auf uns wartet. Und ich finde das wirklich erstaunlich. Die sagen ja nicht, der Engel ist uns erschienen und Gott hat uns versprochen, dass uns nichts passieren wird und dass wir ohne Schmerzen und ohne irgendwie auch nur eine Brandverletzung aus dem Feuer rauskommen. Sie sagen, wir haben keine Ahnung, was passiert. Ich studiere gerade ein bisschen die Geschichte des Christentums, bevor es römische Staatsreligion geworden ist. Und da gab es eine große Zeit von Christenverfolgung. Und dass Menschen verbrannt worden ist, war auch eine Art, wie Christen hingerichtet worden sind. Und es gibt viele Beispiele davon, wie Menschen nicht gerettet worden sind, sondern wie sie verbrannt sind in dem Feuer. Also es gab für die drei Jungs keine Gewissheit, ehrlich gesagt, das fordert so meinen Glauben heraus, diese Sachen zu lesen. Weil da sind diese Märtyrer, die sagen so, egal was passiert, ich bleibe an Jesus dran. Und da gibt es keine Gewissheit, was passiert. Und auch diese drei Jungs haben diese Gewissheit nicht. Und sie sagen auch, keine Ahnung, was passiert. Aber wir leben lieber mit den Konsequenzen, als Jesus oder als unseren Glauben aufzugeben. Sie fürchten nicht das Feuer, auch wenn sie nicht wissen, was passiert. Und ich finde das abgefahren. Und ich finde, das ist eine herausfordernde Botschaft für mich und für dich, zu sagen, hey, wir haben keine Furcht vor dem, was auf uns wartet. Ich dachte, manchmal glauben wir, das Leben, das Jesus für uns hat, ist ein Leben, was immer besser ist und immer leichter wird und immer erfolgreicher wird und so weiter und so fort. Und nicht alles davon halte ich für komplett falsch. Aber ich glaube, dass das Evangelium von Jesus Christus nicht ist, dein Leben wird immer leichter. Das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat uns versprochen, dass Frieden in unserem Leben ist. Aber ich glaube, das ist eher ein innerer Frieden als ein äußerer Frieden. Also frag mal die Jünger, was die so alles durchmachen mussten, nachdem Jesus wieder im Himmel war. Also der Urlaub war, als Jesus noch da war, das war alles schön. Aber als sie dann die Kirche gegründet haben, da wurde es richtig heiß. Ganz ehrlich, wenn wir uns Paulus anschauen, Paulus schreibt einmal, freut euch alle Zeit. Im Philipperbrief. Und das ist ja irgendwie nice. Ah, Hammer, ein Leben mit Jesus ist voller Freude. Ja, genau das soll das sein. Weil Freude ist ein Teil der Frucht des Geistes. Aber Paulus schreibt das im Gefängnis. Also irgendwie seine Umstände sind nicht gerade freudebereitend, aber seine Botschaft ist, ich habe Freude alle Zeit. Das, was Jesus für mich hat, spricht weniger um den Umstand, sondern vielmehr um das, was der Heilige Geist in uns tun möchte. Als die Jünger auf dem Meer sind und da ist dieser Sturm, da sind alle Jünger aufgelöst und sie rufen nach Jesus. Und was macht Jesus? Jesus schläft, sie müssen ihn wecken. So, Jesus hat Frieden. Aber nicht das Meer ist friedlich, sondern er ist friedlich. Er schläft im Sturm. Da ist Frieden mitten in einer Situation, die nicht gerade nach Frieden schreit. Und ich glaube, was Jesus machen möchte in unserem Leben, was Gott tun möchte in unserem Leben, ist unser Inneres verändern. Und genau das kann er tun, wenn wir in schwierige Situationen hineingeraten. Ja, und ich glaube, wisst ihr, Gott ist ein Experte von schwierigen Situationen. Ich habe leider keine wissenschaftliche Studie jetzt darüber, wie viel Prozent der Wunder in der Bibel in schwierigen Situationen passieren. Aber ich sag dir, in den schwierigen Situationen, da passieren die Wunder. Ich habe das mal bei Elia habe ich das mal ein bisschen durchgerechnet für eine andere Predigt. Da gibt's 3 Jahre Trockenzeit. Und in diesen 3 Jahren passieren die allermeisten Wunder. Keine Ahnung, wie alt Elia geworden ist, aber ich denke schon ein bisschen älter. In den 3 Jahren passieren die Wunder. Da, wo Trockenzeit ist, da versorgt Gott durch die Raben. Da, wo Trockenzeit ist, da versorgt Gott die Witwe, die hungert. Warum? Es gibt einen Haufen Probleme. Deshalb tut Gott die Wunder. In der Sklaverei tut Gott die Wunder, um Israel zu befreien. In der Wüste passieren die Wunder. Während David flieht, passieren Wunder. Während die Kirche verfolgt wird, während sie unter Druck sind, tut Gott Wunder. Gott ist ein Experte von trockenen Zeiten. Gott ist ein Experte von feurigen Zeiten in unserem Leben. Das Beste, was wir machen können, ist, Jesus einzuladen in die schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und manchmal erwarten wir solche schwierigen Zeiten gar nicht, sondern sie tauchen so auf, ne? Oh Mann, ich bin Christ geworden vor 2011, wann war das? 12 Jahren. Und dann habe ich direkt in demselben Jahr noch ein paar Monate später die Berufung bekommen, Pastor zu werden. Und ich habe gedacht, ja geil, wenn Gott es sagt, dann wird das bestimmt easy. Und das läuft bestimmt wie am Schnürchen. Und dann bin ich auf die Bibelschule gegangen. Und mein erstes Jahr da, auch mein erstes Jahr in der Gemeinde, wo ich mitgearbeitet habe, war das schwierigste Jahr überhaupt. Nicht, weil die super krass und super hart waren, sondern weil meine Vorstellung von dem, was ich mache, so weit entfernt war von dem, was ich wirklich gemacht habe und auch von dem, was ich konnte. Erste Predigt gehalten, so. Also, was soll ich sagen? Das Feedback, die Leute waren ja nett, ne? Aber man merkt ja, ob die anfangen zu schlafen oder nicht. Ne? Oder als ich das erste Mal was leiten sollte, das war vielleicht eine Katastrophe. Ich sollte irgendwas bauen mit anderen Leuten. Und irgendwie die anderen, die konnten was. Und ich bin so handwerklich, bin ich so, also ganz weit unten. Und ich habe gemerkt, so, da ist überhaupt noch nichts da, um irgendwie was bewegen zu können. Nur weil da ein Ruf ist, bedeutet es noch nicht, dass die Autorität da ist. Und manchmal kommen wir so unverhofft in irgendwelche Feuersituationen und merken, oh man, so habe ich mir das nicht vorgestellt, Jesus. Ich habe eigentlich gedacht, ich und du, ich im Stadion, 15.000 Leute, ich rede von dir, du tust die Wunder. Und jetzt, keine Ahnung, putze ich hier die Fenster. Manchmal sind wir in Feuersituationen drin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Feuer nicht fürchten, sondern dass wir mit Jesus durch das Feuer gehen und schauen, hey, was willst du tun in dieser Zeit? Was willst du tun durch diese Situation? Was willst du tun durch mich? Und was willst du tun in mir? Josef war viele Jahre lang, ich meine, in der Bibel gibt es so viele Geschichten von Menschen, die einfach im Feuer treu bleiben. Und deshalb werden sie erhoben. Und deshalb kommt auch Autorität in ihr Leben. Und deshalb kommt auch Heilung in ihr Leben. So, Josef war ja wirklich der seine Brüder die ganze Zeit provoziert hat. Dann haben sie ihn verkauft. Er ist irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre oder sowas, hat er erstmal als Sklave, dann im Gefängnis, hat sich hochgearbeitet und in Ägypten dann irgendwann hat er seine ganze Familie versorgt. Er hat sie gerettet, aber durch einen jahrzehntelangen Prozess des Treubleibens wurde nicht nur seine Familie gerettet, sondern auch sein Herz wurde verändert. Weil er am Ende, statt zu sagen, ich bin der Größte, kniet vor mir nieder, sagte, hey, ich vergebe euch. in dieser Zeit passiert etwas in seinem Herzen, in diesem Feuer passiert etwas in seinem Herzen. David wird berufen, wird gesalbt zum König. Aber es dauert, was weiß ich, aus dem Bauch aus 20 Jahre, keine Ahnung, vielleicht weiß es jemand von euch besser, aber es dauert eine lange Zeit, bis er zum König eingesetzt wird. Und diese Zeit dazwischen ist eine Zeit des Feuers, eine Zeit der Prüfungen, eine Zeit des Formens von Charakter. Auch bei Jesus, ganz ehrlich, Jesus hat alles. Jesus ist im Himmel und dann, oh, ich liebe Philipper 2, da steht von der Erniedrigung und der Erhöhung von Jesus. Er kommt aus dem Himmel auf die Erde, ein Leben voller Schmerzen und deshalb wird er wieder erhoben, weil er treu ist bis in den Tod. Ich glaube, dass Gott etwas, eine Geschichte schreiben möchte mit mir, mit dir im Feuer. Und er möchte zwei Dinge tun. Erstens ist, er möchte dich verändern. Und zweitens ist, er möchte dich ready machen, damit durch dich etwas in dieser Welt verändert wird. Es geht um das, was in uns passiert und das, was durch uns passiert. Und entschuldigt meinen jugendlichen Enthusiasmus. Aber ich glaube, da sind Berufungen auf eurem Leben. Ich glaube, Gott will etwas tun durch dich. Ich glaube, Gott will etwas tun durch die jungen Leute, durch die fast jungen Leute, durch jeden hier. Und er ist nicht fertig. Ich keine Ahnung, habe gar nicht geplant, das zu sagen, aber das war auch, du warst da, als wir diese Masterclass, diese Leiterschaftsteachings gemacht haben, dieses Interview. Und da war eine Person, der JP, der ist, ach, keiner, ich hoffe, ich tue ihm kein Unrecht an. Er ist Mitte 40. Ich hoffe, er hört das nie. Sagt ihm das nicht, dass ich das gesagt habe, aber so ungefähr. Wir haben ihn gefragt, hey, wie gelingt es dir, sag ich mal, im Kopf jung zu bleiben? Und er hat gesagt, ja, weil ich immer wieder neue Risiken eingehe mit Jesus. Und er ist bei uns verantwortlich dafür. Wir sind auch im Taunus am Start. Equipas Itzstein ist im Taunus, ne? Und er leitet diese Gründung da. So. Und hat das irgendwie gestartet jetzt Mitte 40, weil er sagt so, ich glaube, Gott hat noch was vor. Ich kann mich ausruhen in meiner Doppelhaushälfte mit meiner Familie. Oder ich sage, hey, ich glaube, Gott will noch etwas tun. Und ich glaube, Gott will etwas tun durch dich hier in Hofheim oder woher du auch immer kommst. Okay. Wie lange habe ich Zeit? 2 Stunden? Nein, Scherz. Ich glaube, ich mache mal weiter. Vier Punkte habe ich und wir kommen bestimmt zum Ende bald. Mein erster Punkt ist, fürchte nicht das Feuer. Ist das gut? Mein zweiter Punkt heißt, Fesseln zeigen sich, ich habe sogar ein Feuerdesign gemacht. Also wer auch immer das war, also nicht von mir, vielen Dank. Hammer. Ich habe einfach nur irgendwelche Texte geschickt. Fesseln zeigen sich im Feuer. Das ist mein zweiter Punkt. Und dafür möchte ich gerne vorlesen. Daniel 3, Vers 23. Da steht, die drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen, gefesselt wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Ich frage mich, warum die überhaupt, also ja klar, sie sind gefangen, deshalb sind sie gefesselt, aber mir war vorher gar nicht so klar, dass die gefesselt da reingeworfen werden. Manchmal liest man einen Text ein paar Mal und dann fallen einem immer so neue Sachen auf. Und irgendwie, okay, die Jungs sind gefesselt. Okay, alles klaro. Und ich glaube, dass wir manchmal, dass es Dinge gibt in unserem Leben, da brauchen wir noch Befreiung. Ich habe erzählt von einer stressigen Situation, wo ich gemerkt habe, so, oh man, wenn ich unter Stress stehe, bin ich vielleicht doch nicht der allernetteste Daddy. Manchmal ist es in unserem Leben so, wir müssen vielleicht handeln mit unserer Wut oder manchmal mit unserer Eifersucht oder manchmal mit Unvergebenheiten oder mit Süchten oder mit Dingen, die kaputt gegangen sind. Es gibt Dinge in unserem Leben, da sind wir manchmal gefesselt. Und ich glaube, was Gott machen möchte, ist, er möchte uns befreien von diesen Fesseln. Aber oft ist es so, dass sich erst im Feuer in Schwierigkeiten zeigt, was eigentlich in uns drin ist. Gehen wir nochmal zurück auf die Bibelschule. Ich erzähle immer gerne Geschichten, die schon 10 Jahre her ist. Dann denken die Leute, vielleicht hat er sich inzwischen gebessert. Als ich auf die Bibelschule gekommen bin, mein erstes Jahr war, wie gesagt, so ein bisschen herausfordernd, weil ich gemerkt habe, ich kann ja gar nichts, so ein Mist. Und dann habe ich mich ein Jahr lang da irgendwie durchgeboxt und habe mich wirklich angestrengt und ich habe gemerkt, es ist auch besser geworden so. Und das Gute ist, nach dem ersten Jahr, das ist so ein dreijähriges Programm war das, und am Anfang ist man so der jüngste Jahrgang, man schaut immer auf zu den anderen Leuten. Und dann nach einem Jahr kam ein frischer Jahrgang. Und das fand ich super, weil auf einmal habe ich gedacht, ah, jetzt kann ich anfangen, was weiterzugeben. Die kommen hier alle an, die sind so wie ich, die haben keine Ahnung. Und der weise Lukas, der war 19, der war ja super jung, ich meine, ich war 21, war natürlich an Reife auf einem unfassbaren Level schon im Vergleich zu ihm. Und dann hat er seinen ersten Vortrag gehalten so. Und ich habe schon so, ja, war schon so, ja, come on, endlich kann ich helfen, mal schauen, was passiert. Und dann hat er da seinen Vortrag gehalten und was soll ich sagen? Das war richtig gut. Und ich habe so gedacht, Mist, das ist auch irgendwie ungerecht. Ich musste so hart arbeiten, um langsam besser zu werden und dann kommt da so ein 19-Jähriger und er kann es einfach. Und irgendwie habe meine Sünden bekannt und so weiter. Aber irgendwann habe ich gemerkt von ein paar Monaten oder sowas. Er hat eine Kirche gegründet in Berlin und dann war ich so auf Instagram unterwegs, habe so geschaut, was er macht. Und da war so ein Gottesdienst mit irgendwie 100 Leuten, 3 Taufen, so sah alles hammermäßig aus so. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, wieso nicht ich? So, und ich habe gemerkt, da ist doch noch so ein Neidding in mir. Also ganz ehrlich, wenn irgendwo eine Kirche wächst, wenn was funktioniert, dann ist das ein Grund zum Feiern und nicht irgendwie ein Grund zu sagen, warum nicht ich? Und ich will dir sagen, im Feuer zeigen sich manchmal unsere Fesseln. Ich glaube, im Feuer sehen wir, was Gott noch verändern möchte in unserem Leben. Und es ist nicht okay, sich mit anderen zu vergleichen. Es ist nicht okay zu sagen, es geht um mich. Nein, es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Und was kommt raus in deinem Leben, in den schwierigen Situationen, in den stressigen Situationen, in den einsamen Situationen, in den Feuersituationen? Was kommt raus? Oft kommt raus, was nicht gut ist. Weil unter Druck zeigt sich, was wirklich in uns drin ist. Unter Druck kommt raus. Na, zum Beispiel bei so einer Zahnpasta, ne? Was ein Übergang. Ja, meine Übergänge sind sensationell. Wenn du auf so eine Zahnpasta-Tube draufdrückst, dann kommt raus, was drin ist. Zahnpasta hoffentlich. Entschuldigt das nächste Beispiel. Wenn du auf einen Pickel drückst, dann kommt auch raus, was drin ist. Und wenn wir unter Druck geraten, dann kommt raus, was wirklich in uns drin ist. Und ich habe eine richtig gute Ermutigung für dich. In der größten Drucksituation von Jesus, die schwierigste Situation von Jesus in seinem ganzen Leben, die größte Feuersituation, die größte Drucksituation, er ist am Kreuz, verlassen von Mensch und Gott, er leidet unter Schmerzen und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus unter Druck, da kommt raus, was in ihm drin ist. Und in ihm drin ist Liebe, weil Gott ist Liebe. Und ich finde das unglaublich und unfassbar. Unser Gott ist wirklich gut. Unser Gott ist wirklich für uns da. Unser Gott hat wirklich Vergebung. Unser Gott vergibt denen, die ihn selbst hinrichten. Was in Jesus drin ist, ist Liebe und Gnade und Vergebung. Und deshalb brauchen wir ihn, weil wir in unserem Herzen nicht die Guten sind, sondern, oh man, Jesus ist manchmal so krass. Er spricht einmal über den Heiligen Geist und dann lässt er so einen Nebensatz fallen. Wenn sogar ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern Gutes tut. So mal in einem Nebensatz gesagt, übrigens, ich denke, ihr seid alle böse. Ja, Jesus ist gut. Und was wir brauchen, ist ihn an unserer Seite. Und in einem Feuer zeigt sich, was in uns drin ist. Und ich glaube, es ist die Chance zu erkennen, wo Gott noch an uns arbeiten möchte. Ich hoffe, dass du nach dieser Predigt sagst, oh nein, ich will wegrennen vor den Feuersituationen, sondern ich will durch das Feuer hindurch mit meinem Jesus, weil er will etwas tun mit mir in diesem Feuer. Und das Erste, was er machen möchte, ist dir zeigen, wo er noch an dir arbeiten möchte. Macht das Sinn? Ja. Okay. Dritter Punkt. Bereit für den dritten Punkt? Ja, irgendjemand da ist bereit. Sehr gut. Mein dritter Punkt heißt, Fesseln lösen sich im Feuer. Daniel 3, Abvers 24. Also die drei Jungs sind im Feuerofen am Start und es passiert Folgendes. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Also beim ersten Lesen von dieser Bibelstelle ist mir das nicht aufgefallen, aber ein paar Mal habe ich es gelesen und irgendwann habe ich gedacht, was ist denn da passiert? Also die Jungs kommen aus dem Ofen raus, kein Haar ist verbrannt, sie riechen noch nicht mal nach Rauch, gar nichts ist passiert, aber die Fesseln sind weg. Das ist doch erstaunlich. Also was ist das denn für eine Story? Also irgendwie nichts passiert, aber die Fesseln sind auf einmal weg. Ich will dir sagen, Fesseln lösen sich im Feuer. Was Gott tun möchte im Feuer unseres Lebens, ist nicht nur zu zeigen, hier ist eine Fessel, sondern er möchte uns frei machen von dieser Fessel. Er möchte uns frei machen. Er möchte Gottes Herz für uns. Es ist nicht nur uns zu segnen, sondern Gottes Herz für uns ist, dass wir Christus ähnlicher werden. Gott möchte uns formen. Gott möchte etwas verändern in unserem Leben. Gott erwartet nicht, dass wir perfekt sind. Das ist nicht, was er erwartet. Aber Gott möchte uns so formen, dass wir noch größerer Segen sein können für ihn. Das begeistert mich ein bisschen. Das Feuer wird dir nicht schaden, es wird deine Fesseln lösen. Das ist Gottes Plan für dich in deinem Feuer. Das ist das, was Feuer tun kann in deinem Leben. Es ist möglich, dass man im Feuer verbrennt. Es ist aber auch möglich, dass man im Feuer gereinigt wird. Die Frage ist, was passiert? Jeder Mensch auf der ganzen Welt geht durch Schwierigkeiten hindurch, durch Schmerzen hindurch. Manche durch größere, andere durch wenig große, aber wir leben in einer gefallenen Welt und jeder ist mit Schmerzen konfrontiert. Wir können nicht verändern, was uns passiert. Wir haben nicht immer in der Hand, was uns passiert, aber wir haben in der Hand, wie wir damit umgehen. Und es gibt Schwierigkeiten und Sorgen und Schmerzen in unserem Leben. Es sorgt dafür, dass wir bitter werden. Aber andere Leute erleben dasselbe und sie werden nicht bitter, sondern sie überwinden das durch die Kraft des Evangeliums, durch die Kraft von Vergebung, durch die Kraft der Hoffnung, durch was auch immer. Und ich will dir sagen, was Gott in unserem Leben tun möchte, ist, er möchte uns formen und führen durch den Schmerz. Weißt du, deine Autorität, das, was du tun kannst für das Reich Gottes, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Arbeitskreis, du hast dann Autorität, wenn du mit den Schwierigkeiten deines Lebens richtig umgehst. Und wenn du weich bleibst für das, was Jesus tun möchte in deinem Leben. Und das ist meine Ermutigung für dich, für euch an diesem Tag zu sagen, Jesus, ich will formbar bleiben. Bitte, bitte forme mich im Feuer. Wir müssen nicht manchmal denken, wir müssen perfekt sein, um zu Jesus kommen zu dürfen. Nein, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus ist, wir können kommen, wie wir sind. Mit dem ganzen Dreck, mit dem ganzen Müll, mit unserer ganzen schlimmen Vergangenheit. Wir können kommen, wie wir sind. Und Jesus hat Vergebung. Und er sagt, hey, was ich machen möchte in deinem Leben, ist, ich möchte dich heil machen. Ich möchte, dass du damit gut umgehst. Ich möchte, dass meine Heilung, meine Kraft, meine Wiederherstellung in dein Leben kommt. Und wenn du diesen Weg gehst durch das Feuer, dann wirst du merken, wie Gott dich formt, dich gesund macht und wie du ein Segen wirst für andere. Was passiert mit dir im Feuer? Verbrennst du oder wirst du gereinigt? Weil schaut, eine kleine Bibelstelle aus dem Alten Testament über Feuer. In Maleachi 3, Verse 1 bis 3, da steht, siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Und hier geht es um Johannes den Täufer, der den Weg ebnet für Jesus. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Ich liebe diese Bibel, ist mega. Dann wird er unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr der Allmächtige. Es geht um Johannes den Täufer und um Jesus. Und dann Vers 2. Doch wer wird es ertragen, wenn er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er wird sein wie das Feuer im Schmelzofen. Hier ist das Feuer. Er wird sein wie das Feuer im Schmelzofen oder wie die Lauge, die man zum Waschen benutzt. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Er wird die Leviten reinigen und sie läutern wie Gold oder Silber, sodass sie dem Herrn Opfer bringen, die ihm gefallen. Eigentlich eine krasse Bibelstelle. Da steht, da kommt der den, auf den ihr wartet, so sehnsüchtig wartet. Er wird kommen und er wird kommen mit Feuer. Das ist ein sehr biblischer Ausdruck und damit ist nicht Leidenschaft gemeint, sondern Gericht. Er wird kommen mit Feuer. Aber wozu ist dieses Feuer da? Dieses Feuer ist dafür da, zu reinigen. Und das ist das, wie man Edelmetalle, wie man Gold, wie man Silber noch wertvoller macht. Man schmilzt es, damit man die unreinen Partikel rausnehmen kann, damit es noch wertvoller wird. Und das ist das, was Feuer tun soll in unserem Leben. Er soll uns reinigen. Das ist das Werk, was Christus tun möchte in uns. Er möchte mehr machen, als uns einfach nur retten und auf die richtige Seite ziehen. Er möchte sogar noch mehr mit uns machen, als uns einfach nur retten und dann anderen Menschen davon weitererzählen, damit auch sie gerettet werden. Und ich bin ein großer Fan von diesem Punkt. Aber er möchte auch noch was in uns tun. Er möchte uns verändern. Er möchte, dass seine Gnade, seine Kraft, sein Frieden in uns zur Auswirkung kommt. Und Menschen werden das sehen und sie werden sagen, hey, was ich wirklich brauche, ist das, was du erlebst. Ich habe keine Ahnung, wie du das machst, aber das will ich haben. Deshalb will ich dich ermutigen, das Feuer nicht zu fürchten, sondern zu sagen, Jesus, bitte hilf mir, bereit zu sein für das Feuer. Bitte leite mich durch das Feuer. Bitte mach, dass das Richtige passiert in meinem Leben im Feuer. Ich habe geschrieben, der Schritt zurück lindert den Schmerz und verhindert die Freiheit. Manchmal ist es so, dass wir vor dem Schmerz, vor der Herausforderung davonrennen, weil es angenehmer ist, sich nicht damit zu beschäftigen. Im Feuer zu bleiben ist schmerzhaft, ist herausfordernd. Deshalb treten wir manchmal zurück und wir sagen, ich umgehe das Ganze lieber. Aber das löst das Problem nicht, weil die Fessel dann immer noch da ist. Es löst das Problem nicht, es befreit uns nicht, sondern es hält uns gefangen. Noch so ein Bild, was ich mitgebracht habe aus dem Zirkus, habe ich mal gehört. Wenn Elefanten dressiert werden, dann wird ihnen eine Fußfessel angelegt, also außerhalb von irgendwie von der Zirkusshow. Und wenn sie sich versuchen loszureißen, dann reißen sie sich die Füße auf, dann tut das irgendwie, na klar, tut weh. Und deshalb hören sie auf, sich zu wehren. Und während der Zirkusshow dann, was sie machen ist, sie legen dem Elefanten keine Eisenfessel mehr um, sondern einfach nur so einen durchsichtigen Faden, von dem er sich ganz leicht losreißen könnte. Aber weil er gelernt hat, sich nicht zu wehren, wenn ihm was ums Bein gelegt wird, deshalb reißt er sich nicht los. Und es sieht so aus, als er ist ja super dressiert. So, aber da ist eigentlich noch eine Fessel am Start. Und vielleicht ist es manchmal so in unserem Leben, dass wir Dinge unterdrücken, dass wir Dinge nicht angehen, weil wir vor dem Schmerz ausweichen. Aber eigentlich verhindert es das, was Jesus tun möchte in unserem Leben. Und ich will dich ermutigen, einfach zu sagen, Jesus, ich mache mein Herz auf für das, was du tun möchtest. Ich kann dir nicht sagen, was ein Schritt ist, den du praktisch gehen solltest. Den einzigen Schritt, den ich mitgebe, ist zu sagen, hey Jesus, ich mache mein Herz auf. Was soll ich tun? Bitte komm in diese Situation. Zeige mir den Weg. Vielleicht sind Menschen hier, die Idee will ich auch noch reingeben. Vielleicht sind Menschen hier und du sagst, was ich wirklich möchte, ist mehr zu bewegen für Jesus und seinem Reich. Und auch hier will ich dir sagen, das passiert dann, wenn du nicht zurückgehst, sondern wenn du sagst, so, ich gehe nach vorne. und nach vorne zu gehen, etwas Neues, ein neues Risiko einzugehen vielleicht, neue Herausforderungen anzugehen, das bedeutet Schmerz, ein Schmerz ins Ungewisse, in etwas, wo du sagst vielleicht so, das ist außerhalb von meiner Komfortzone. Aber du kannst nur so weit wachsen, Dr. Sam Chant sagt es, du kannst nur so weit wachsen, wie du bereit bist, dein Schmerzlevel zu erhöhen. Das ist, wenn du sagst mit 45, ich habe alles im Kasten, ich habe mein Haus, meine Kiddies sind an guten Schulen und so weiter und ich kann's mir ruhig machen, das ist okay, das kannst du machen. Oder du sagst, ich glaube Gott, ich will dir sagen, ich glaube, es ist ein Schritt, der sich lohnt. Jesus ist nicht fertig mit dem, was er tun möchte in deinem Leben. Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Mein letzter Punkt heißt, Jesus begegnet dir im Feuer. Mein erster Punkt, fürchte nicht das Feuer, das war mein erster Punkt. Fürchte nicht das Feuer, dann Fesseln zeigen sich im Feuer, dann Fesseln lösen sich im Feuer. Und mein letzter Punkt ist, Jesus begegnet dir im Feuer. Noch einmal Daniel 3, Verse 24 und 25. Nebukadnezar sagt, haben wir nicht eben 3 Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König, antworteten sie, aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich 4 Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Und der 4. sieht aus wie ein göttliches Wesen. Das ist diese bekannte Geschichte mit der mysteriösen 4. Person. Und ein paar Theologen schreiben darüber, ein paar sagen, es ist vielleicht ein Engel, so ein paar sagen, hey, das ist Jesus. Das ist Jesus in dem Feuer. Gibt auch so einen Song, keine Ahnung, kennt ihr den? There's another one in the fire. Weiß gar nicht von wem. Aber hier ist die Story. Die Jungs sind nicht alleine im Feuer, sondern Gott ist an ihrer Seite. Und das ist der Grund, warum sie nicht verbrennen. Und ich glaube, was wir brauchen im Feuer unseres Lebens, manchmal denken wir, was ich brauche, um die richtigen Dinge zu tun. Ich muss es irgendwie selbst schaffen. Ich muss irgendwie disziplinierter werden. Oh man, diese Sache mit der Disziplin. Ach ja, was soll ich sagen? Ich habe noch keinen kennengelernt, der gesagt hat, irgendwie, ich liebe Disziplin. Ich glaube, Disziplin ist wichtig, aber ich glaube nicht, dass Disziplin die Lösung ist. Ich glaube, du kannst so diszipliniert sein, wie du willst. Was du brauchst, ist die Kraft Gottes in deinem Leben. Nur die Kraft, wir haben heute gesungen, break every chain. Disziplin kann deine Kette nicht zersprengen. Jesus kann deine Kette zersprengen. Du brauchst Jesus, um im Feuer unversehrt durchzugehen. Du brauchst Jesus, damit unmögliche Dinge in deinem Leben passieren. Jesus ist der Schlüssel. In 2. Korinther 12, Vers 9, da sagt Jesus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Was ist das, was du brauchst? Meine Gnade. Das ist alles, was du brauchst. Du brauchst nicht Gnade und Disziplin. Du brauchst nicht Gnade und super viel Anstrengung. Du brauchst nicht Gnade und sehr viel Begabung. Sondern Jesus sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Das ist eine Situation, in der Paulus spricht, und wir wissen gar nicht genau, von was er wirklich spricht. Er spricht in einer Metapher von einem Dorn in seinem Fleisch, den er einfach nicht losbekommt. Und er hat ganz oft gebetet, und der geht einfach nicht weg. Und Jesus sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Was wir brauchen, ist Jesus selbst. Und weißt du, Gnade ist, ich würde Gnade beschreiben in 3 Worten. Gnade ist unverdient. Gnade ist nichts, was wir uns verdienen können durch irgendeine Leistung, durch irgendwas, was wir selbst tun, durch irgendeine Disziplin, whatever. Gnade ist einfach ein Geschenk. Dann zweitens, ich glaube, Gnade ist Vergebung. Gnade ist, dass wir zu Jesus kommen können und er uns unsere Schuld vergibt. Dass er sagt, hey, ich will es trotzdem mit dir weiter versuchen. Hey, auch wenn du weißt, was du alles verrockt hast, Ich will es weiter mit dir tun. Was du brauchst, ist meine Gnade. Gnade ist unverdient, Gnade ist Vergebung und ich glaube, Gnade ist Bevollmächtigung. Gnade schaut nicht nur in deine Vergangenheit und sagt, hey, da ist eine neue Möglichkeit, sondern Gnade ist auch eine Kraft, die dich bevollmächtigt, ein Überwinder zu sein. Und was hier steht ist, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Das spricht über die Zukunft, nicht nur über die Vergangenheit. Die Gnade ist Gottes Bevollmächtigung, ein Leben zu leben, so wie es sich Jesus vorgestellt hat. Und ich glaube, diese Gnade, die hat er für mich und die hat er für dich jeden Tag neu. Und vielleicht müssen wir mit den Feuersituationen unseres Lebens zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich merke, das ist nicht okay. Was kann ich tun? Was willst du tun? Ich bin zu Jesus gekommen, als ich schlechte Gedanken gehabt habe über meinen Bibelschulkollegen und das Einzige, was ich gehört habe, war, bete für ihn. Und dann habe ich das gemacht. Und ich habe gemerkt, das war ein Schritt hinein in ein Jesus verändert mein Herz. Zu sagen, Jesus, was soll ich tun? Ja, mach das. Okay, dann mache ich das. Und ich glaube, wenn wir Jesus einladen in unser Leben, dann können großartige Dinge, dann werden großartige Dinge passieren. Der Schlüssel für dein Leben ist Christus selbst. Manchmal hoffen wir auf die Heilung, auf die Versorgung, auf den Erfolg, auf die Wiederherstellung. Aber was wir brauchen, ist nicht zuerst die Heilung, zuerst brauchen wir den Heiler. Wir brauchen nicht zuerst die Versorgung, wir brauchen den Versorger. Wir beten den Gott an, nicht die Sache, die er hat für uns. Und das bringt diese Heilung, diese Kraft, diese Wunder in unser Leben. Und das ist meine Einladung an dich, an euch, an diesem Morgen heute zu sagen, hey, ich brauch Jesus im vollen Maße mit seiner ganzen Kraft. Ich würde gerne am Ende von dieser Predigt für euch beten. Das wäre der Hammer. Ich würde gerne Jesus einladen, jetzt in diesen Raum noch einmal zu wirken. Ich würde wirklich gerne 5 Minuten nehmen mit euch, um zu beten. Um einfach zu sagen, Heiliger Geist, sprich noch einmal. Jesus, sei hier. Vielleicht während dieser Predigt hast du gemerkt, da ist ein Punkt, wo Jesus vielleicht anklopft. Ihr kennt diese Dinge in der Offenbarung. Sieh, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und das schreibt Johannes an eine Gemeinde. Das schreibt er nicht an die Nichtchristen, die Jesus erstmal in ihr Herz reinlassen müssen. Das schreibt er an eine Gemeinde. Er sagt so, hey, Jesus klopft noch immer. So, da ist vielleicht ein Bereich, eine Sache, wo wir nochmal die Tür aufmachen müssen. Und dafür würde ich gerne Raum geben jetzt in diesem Moment. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen einfach in eine Gebetshaltung übergehen. Ich weiß nicht, wie du gerne betest, ob du deine Hände hebst, faltest, nichts dergleichen tust. Aber hey, lass uns doch 5 Minuten nehmen, ein paar Minuten nehmen, um zu sagen, Jesus, wir wollen dir einfach Raum geben in unserem Herzen. Und ich will dich einladen, einfach zu fragen, Jesus, was willst du tun jetzt in diesem Moment, jetzt in dieser Minute, jetzt an diesem Morgen? Wir geben dir Raum. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment hier bist. Hier in diesem Ort, in diesem Raum. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns sieht. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns kennt. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns liebt, obwohl er uns kennt. Und ich danke dir, dass du hier bist, jetzt mit deiner Gnade und mit deiner Kraft. Und mit deiner Vergebung. Und mit deiner Bevollmächtigung. Und Jesus Christus, was wir machen wollen, ist, wir wollen unsere Herzen aufmachen für dich, für den Heiligen Geist, den du sendest. Und wir beten dafür, dass du jetzt sprichst in unsere Herzen. Wir beten dafür, dass du uns jetzt einen Hinweis gibst, was vielleicht ein nächster Schritt ist, der zu tun ist in den Feuersituationen unseres Lebens. Und Jesus, wir beten dafür, dass da, wo wir Vergebung aussprechen müssen, dass du uns die Kraft gibst, das zu tun. Ich glaube, es sind Menschen hier, für die ist Vergebung ein Punkt, um eine Kette zu sprengen. Und Jesus, ich bete dafür, dass du bei uns bist in diesem Feuer, dass du uns führst durch diese Prozesse hindurch und dass du uns frei machst von den Dingen, die uns gefangen halten. Jesus, was ist der nächste Schritt? Sprich jetzt in diesem Moment. Und ich glaube, es sind auch Leute hier, für die ist ein neues Risiko ein neuer Schritt, ein nächster Schritt. Das Gebet zu starten, Jesus, ich bin bereit. Wenn du noch nicht fertig bist mit mir, sag mir, was zu tun ist. Ich bin bereit. Da ist noch mehr. Ich glaube, es ist ein gutes Gebet für den Mann da hinten, orangene Polohemd, blaue Schuhe. Markus. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und wirkst. Wir ehren deine Gegenwart. Danke dir für deine Kraft. Danke dir für das, was du tust in unseren Herzen.